Bernie Ecclestone ist der Pate der Formel 1, weil ohne ihn geht überhaupt nichts. Und dann hat er auch versucht, immer alle gegeneinander auszuspielen. Da ist er der große Meister drin und hat es dann geschafft, die Formel 1 zu einem riesen Geschäft zu machen, an dem er natürlich auch sehr viel verdient hat. Und plötzlich ist die Staatsanwaltschaft über ominöse Zahlungen gestolpert. Und nach 8 Monaten Verhandlungsdauer in diesem Korruptionsprozess bricht Gripkowski plötzlich sein Schweigen und packt aus.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Macht und Millionen. Und was für ein Meilenstein, Kajan. Als wir losgelegt haben vor ein paar Monaten, hatten wir uns ja vorgenommen, wir machen erstmal 10 Folgen von unserem True Crime Podcast und dann schauen wir mal, ob das überhaupt ankommt. Und jetzt, wo wir so Bilanz ziehen, haben wir gute Nachrichten.
Ja, erstmal haben wir ein sehr positives Feedback bekommen von den Hörerinnen und Hörern. Also ich bin wirklich sehr erstaunt. Es werden auch Vorschläge geschickt, was wir noch als Folgen machen können. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir in die 2. Staffel gehen und ab Mai zurückkommen mit dieser 2. Staffel.
Genau, vorher gibt es eine kleine Pause. Und wir haben zur 9. Staffel, die dann im Mai startet, auch noch eine Ankündigung. Die gibt es dann aber am Ende der heutigen Folge. Und bevor wir loslegen, dürfen wir uns heute einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgünz, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider, langjähriger Investigativreporter und Autoexperte.
Hallo Hanna.
Ihr kennt das vielleicht, das Heulen der Motoren. Der Geruch von Benzin in der Luft, den Jubel auf den Tribünen. Ihr merkt es schon, wir sind heute im Reich der Formel 1. Wir werden heute 2 Männer kennenlernen, die um jeden Preis gewinnen wollen. So sehr, dass sie sogar ihre eigene Freiheit, mehrere Millionen und ihren Ruf aufs Spiel setzen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sie kämpfen mit so dreckigen Mitteln, dass es am Ende sogar die Aufmerksamkeit der Justiz auf sich zieht. Ich muss sagen, ich kann mit der Formel 1 gar nicht so viel anfangen. Ich habe diese Anziehungskraft von der Formel 1 Kajan irgendwie nie so richtig verstanden. Kannst du uns mal mitnehmen in dieses Reich, diese Glitzerwelt der Formel 1, was das ausmacht, wie es da abgeht?
Ich glaube, die Faszination der Formel 1 ist erstmal, dass da Männer nicht nur Runden fahren, sondern ihr Leben riskieren. Und das ist ja so wie früher im alten Rom bei den Gladiatoren. Da hat man natürlich gerne zugeguckt, wenn die mit den Löwen gekämpft haben. Und so ähnlich ist das bei der Formel 1 auch, weil es können ja immer wieder schwere Unfälle passieren. Es sind auch schon etliche Formel 1-Fahrer gestorben. Und das ist natürlich diese Spannung, dieser Nervenkitzel, der da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dann sind die Zuschauer natürlich sehr nah dran am ganzen Geschehen und atmen ja quasi das Benzin ein und hören diese Motorengeräusche. Und für die andere Seite der Formel 1 gibt es diese Glitzerwelt. Also es gibt einerseits viele Formel 1-Fans, die natürlich aufgewachsen sind mit Michael Schumacher, am Sonntag dann immer RTL geguckt haben und die Rennen live. Und wir haben ja momentan keinen richtigen deutschen Volkshelden in der Formel 1. Nichtsdestotrotz ist es weiterhin sehr erfolgreich. Und da sind Leute hingepilgert, haben tagelang gecampt vor den Rennstrecken. Das sind die echten Fans. Und auf der anderen Seite gibt es die Glitzerwelt. Das berühmteste Rennen ist in Monaco, dieser Straßenparcours dort mitten durch die Innenstadt. Und da ist dann der ganze Geldadel da. Da werden Partys gefeiert. Und ich weiß es von Bekannten, die früher mal bei diesen Formel-1-Rennen dabei waren, die dann eingeladen worden sind von den Sponsoren. Die haben wirklich 3 Tage richtig Party gemacht in edelsten Clubs mit Champagner und allem drum und dran.
Ich habe mal in der Vorbereitung auf diese Folge geguckt, was mich denn das kosten würde, wenn ich das Erlebnis Formel 1 mal mitnehmen will. Und in der obersten Preisklasse tatsächlich Monaco, VIP-Ticket mit Champagnerbar und Gourmet-Essen, knapp 6.000 Euro für eine Person.
Ja, es ist eine riesen Geldmaschine und man muss sich auch mal überlegen, die Fahrer, die dort unterwegs sind, also Hamilton ist ja momentan der erfolgreichste Fahrer, schon seit Jahren ein Brite, der, glaube ich, jetzt auch die Rekorde von Michael Schumacher mittlerweile eingestellt hat. Der verdient 50 Millionen Euro plus noch oben was drauf im Jahr. Und auch die dahinter kommen, die ersten fünf Fahrer, die verdienen alle so zwischen 20 und 50 Millionen Euro. Das ist eine riesen Geldmaschine, die da entstanden ist. Das ist auch wie ein Zirkus, weil es da ganz viele verschiedene Artisten gibt und der Zirkusdirektor. Über den werden wir heute ganz intensiv sprechen, weil das ist nämlich der kleine Bernie Ecclestone.
Ja, das ist auch, glaube ich, so der, ungefähr der reichste von allen. Der hat ein Vermögen von mehreren Milliarden Euro. Und Bernie Ecclestone ist heute in der Folge unsere Hauptperson. Kayan, stell uns ihn mal vor. Woher kommt der und welche Rolle hat er in der Formel 1?
Also der ist eine Marke mittlerweile. Bernie Ecclestone ist letztes Jahr 90 geworden. Da gab es dann auch mehrere große Porträts über ihn, mehrere Teile in der Bild-Zeitung über Bernie Ecclestone, über sein Leben. Und was ich ja auch dann wiederum irre finde, ist, dass der mit 89 auch nochmal Vater geworden ist. Die Frau war natürlich deutlich jünger, wie man sich vorstellen kann. Aber dieser Bernie Ecclestone, der ist wirklich ein irrer Typ. Politisch eher schwierig einzuschätzen. Putin zählt zu seinen Freunden. Saddam Hussein hat er auch mal gelobt, Hitler auch. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber als Typ ist er natürlich total irre. Also Bernie Ecclestone wächst auf in sehr ärmlichen Verhältnissen, der Sohn eines Heringsfischers. Er hat aber sehr früh schon einen ausgeprägten Geschäftssinn entwickelt. Mit 11 Jahren trägt er Zeitungen aus und von dem Geld kauft er sich dann in der Bäckerei Süßigkeiten. Und diese Süßigkeiten verkauft er dann mit Aufschlag auf dem Schulhof, sodass da schon mal der erste Gewinn drin blieb. Mit 16 geht er von der Schule runter, ist dann schon sehr Motorsport begeistert und hat auch mal versucht, als Rennfahrer und Motorradrennfahrer seine Karriere zu machen, ist da aber eher gescheitert. Und dann geht er in den Bereich Gebrauchtwagenhandel rein. Hört sich ja erstmal so sehr unseriös an, aber er ist dort super erfolgreich, steigt da schon zum Millionär auf. Aber seine richtige Karriere, die macht er dann ab Anfang der 70er Jahre in der Formel 1.
Kann man sagen, er ist der Vater der Formel 1?
Er ist der Pate der Formel 1, würde ich sogar sagen, weil ohne ihn geht überhaupt nichts. Man muss sich das so vorstellen, Anfang der 70er Jahre, da war die Formel 1 noch nicht so organisiert. Da gab es diese Rennen und da kamen auch Zuschauer dazu, aber das war natürlich wenig kommerziell, das Ganze. Auf der einen Seite gab es die Streckenbesitzer, wie zum Beispiel der Nürburgring oder Silverstone in England, also die Rennstrecken an sich. Dann gab es die Hersteller. Mercedes ist ja heute sehr groß drin, Ferrari war auch immer drin. Und dann gab es natürlich auch die Sponsoren, die dann aber erst Stück für Stück reingekommen sind. Und Bernie Ecclestone hat das damals gesehen, dass es einen braucht. Also ich sage ja immer, der Zirkusdirektor, der alles zusammenhält und an allen Strippen irgendwie zieht. Und er hat es geschafft, alle zu vereinen, weil da sind ja sehr unterschiedliche Interessen auch bei den Akteuren dabei. Und er hat es dann vor allen Dingen sehr kommerzialisiert. Er hat entdeckt, dass es ja auch etwas ist, was man im Fernsehen übertragen kann. Und das ist so ähnlich wie beim Fußball. Die TV-Rechte sind natürlich mittlerweile viel lukrativer als die Zuschauereinnahmen. Und ich denke mal, Formel 1 ist hinter dem Fußball die zweitbeliebteste Sportart, wenn es um die Fernsehnutzung geht. Und da kommen halt die Millionenbeträge her. Und dann hat er Stück für Stück das aufgebaut und hat natürlich, dann waren auch diese Helden da, wie Michael Schumacher, dann Sebastian Vettel, jetzt ist es Lewis Hamilton. Und er hat das Ganze zusammengehalten, ist aber auch, deswegen sage ich, er ist auch der Pate, weil er hat das irgendwie alles so heimlich gesteuert und hatte seine Leute in den unterschiedlichen Lagern drin. Bei den Rennen muss man sich das so vorstellen, da war er in so einem luxuriösen Reisebus und dann kamen die Leute zu ihm und haben gesagt, Bernie, wir müssen über das und das sprechen. Und dann hat er auch versucht, immer alle gegeneinander auszuspielen. Da ist er der große Meister drin und hat es dann geschafft, über Jahrzehnte wirklich die Formel 1 zu einem riesen Geschäft zu machen, an dem er natürlich auch sehr viel verdient hat.
Man muss ja auch mal sehen, das ist eine wahnsinnige Leistung, dass er es über Jahrzehnte geschafft hat, sich so lange in dem Sessel des Rennchefs zu halten. Denn du bist ja da im Raubtierkäfig, da hast du die ganzen Interessen von den großen Autoherstellern und von anderen Eigentümern. Und das ist ja eigentlich nicht einfach. Also das spricht, glaube ich, schon für seine Härte als Geschäftsmann, dass er da so lange auch bestanden hat.
Genau, und er hat zum Beispiel über seine Feinde einen, wie ich finde, fast legendären Satz gesagt, der auch immer wieder in Porträts über ihn auftaucht, weil viele wollten ihn ja ans Leder und haben gesagt, ja, dass der, was der Bernie kann, das kann ich auch und der verdient so viel Geld und der zieht viel mehr Geld raus als wir. Und er hat über seine Feinde gesagt, jedes Mal, wenn sie denken, die hätten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hände nicht groß genug dafür sind. Und da kriegt man auch so natürlich so ein bisschen Einblick, dass es natürlich eine super Macho-Sportart ist, über die wir heute reden.
Ja. Noch eine kurze Nachfrage. Bernie Ecclestone, wie ist der so vom Auftreten? Wie sieht der aus für jetzt alle Hörerinnen und Hörer, die den Namen vielleicht schon mal irgendwie gehört haben, aber die dem nicht so ein Gesicht zuordnen können?
Bernie Ecclestone ist 1,58 groß, also ein sehr kleiner Mann, hat weiße, lange Haare und trägt immer eine große Brille. Und er ist jemand, der einen ausgeprägten Geschäftssinn hat, der ungern verliert, knallhart ist, wenn es um die Geschäfte geht und der vor allen Dingen aber auch gleichzeitig nicht derjenige ist, der in Luxus schwelgt, sondern dem geht es ums Gewinnen. Und der ist eher geizig ausgeprägt und gibt jetzt nicht alles aus für Yachten und Champagner oder so etwas. Und deswegen ist es halt so, dass er eigentlich sich immer sehr konzentriert hat auf das Business. Das war der Hauptpunkt, im Business zu gewinnen.
Im Jahr 2004, 2005 gerät das aber in Gefahr. Sein Lebenswerk droht fast zu zerbrechen eigentlich, weil jetzt mehrere Gegenspieler auf den Plan treten.
Ja, sehr überraschende Entwicklungen spielen sich dort ab Anfang dieses Jahrtausends. Und zwar war es ja so, dass dieses lukrative Geschäft viele Begehrlichkeiten geweckt hat. Und deswegen waren immer neue Player, die sich an der Formel 1 beteiligen wollten. Und eine Firma, die da groß eingestiegen ist, war dann die Firma von dem legendären Filmehändler in Deutschland, Leo Kirch, der große Fernsehsender hatte und dann auch in die Formel 1 eingestiegen ist.
Premiere gehörte dazu für die Älteren unter uns, die das noch kennen.
Premiere, ProSieben hatte er. Er hatte ein riesen Medienimperium geschaffen und dazu gehörte auch eine große Beteiligung an der Formel 1. So, dann ist Kirch pleite gegangen, eine sehr spektakuläre Pleite, ist auch eigentlich einen eigenen Podcast nochmal wert. Und in dieser Pleite war es dann so, dass die Rechte und die Eigentumsverhältnisse von der Formel 1 neu gemixt worden sind und dass die Bayern LB, also die Landesbank aus Bayern, die sehr viel Kredite an Kirch gegeben hatte für das Formel 1 Geschäft, dass die plötzlich Hauptmiteigentümer der Formel 1 waren, dieser Formel 1 Holding. Und über Nacht hatte diese Provinzbank die Mehrheit an der Formel 1. Aber sie hatten halt keine Erfahrung mit dem ganzen Geschäft. Und sie hatten auf der anderen Seite Bernie Ecclestone, der natürlich diese Provinzbank aus München überhaupt nicht ernst genommen hat.
Ja, es ist auch ein Einschnitt für Bernie Ecclestone. Man muss sich ja vorstellen, du hast das auch gerade schon beschrieben, der hat sich jahrzehntelang gehalten, hat jahrzehntelang eigentlich so sein Geschäft gemacht und niemand hat groß nachgefragt, was da unter der Motorhaube vor sich geht. Und jetzt kommt diese Provinzbank und stellt Fragen.
Und jetzt kommt der Auftritt des zweiten Protagonisten unseres heutigen Podcasts und das ist Gerhard Gripkowski. Weniger glamourös als Bernie Ecclestone, aber auch eine sehr spannende Figur. Gerhard Gripkowski, in Bremen geboren, in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, wurde dann zum großen Gegenspieler von Ecclestone. Wir wollen ihn aber einmal noch mal kurz vorstellen. Sein Vater war Vorstand der Becks Brauerei. Er ist also in sehr begüterten Verhältnissen aufgewachsen, hat dann eine Frau geheiratet, die über ein großes Vermögen verfügt hat und hat dann Karriere bei der Deutschen Bank gemacht, ist dort eingestiegen und hat es aber nicht ganz nach oben geschafft. Wollte unbedingt, er war sehr zielstrebig und ehrgeizig und wollte es zeigen, dass er es auch bei der Deutschen Bank bis in den Vorstand schafft. Das wurde ihm aber irgendwie verwehrt, er hat es nicht ganz geschafft. Und dann gab es für ihn die Möglichkeit, aber in den Vorstand einer anderen Bank zu kommen, nämlich in den Bayern LB. Natürlich Regionalliga und nicht Champions League, aber immerhin Vorstand. Er wurde dort Risikovorstand und dann landete die Akte Formel 1, der große Business Case, auf seinem Schreibtisch.
Wir haben hier auch ein paar Bilder aus der Ära, in der sich Ecclestone und Gripkowski noch gut verstanden haben. Und man sieht ihn hier auf einem Bild, den Herrn Gripkowski in der Boxengasse. Ich weiß nicht, in welcher Stadt es war, aber um ihn rum sind ein paar Handwerker, wie nennt man die? Handwerker? Die Leute, die da an den...
Mechaniker.
Entschuldige, ich muss mich jetzt schon entschuldigen. Diese Folge wird, glaube ich, so einige Fettnäpfchen für mich bereithalten. Vielleicht könnt ihr es, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die nicht so in der Formel 1 sind, ja nachvollziehen. Also man sieht ihn in der Boxengasse, es sind ein paar leicht bekleidete Frauen um ihn herum. Die eine, das ist die Frau von Ecclestone, die anderen, das sind die beiden Töchter. Und Gripkowski dreht sich so leicht in die Kamera und hat dieses große Lächeln, ein Gewinnerlächeln. Ich finde auch ein bisschen ein Angeberlächeln. Er ist ein relativ hochgewachsener Mann, aber auch ein bisschen füllig, so wie man sich so einen Banker halt so vorstellt. Er hat ein weißes Hemd an, relativ schlicht angezogen, im Business-Look und kurze, schüttere Haare.
Das Foto zeigt auch so ein bisschen diese Glitzerwelt von der Formel 1. Die Mechaniker, hübsche Frauen, Männer, die wie Gripkowski es richtig genießen, dabei zu sein. Also du siehst halt, er freut sich einfach, ich bin dabei, ich bin in diesem großen Zirkus dabei, eben noch in der langweiligen Banketage und plötzlich mittendrin im Zirkus. Und natürlich ging es um diese Beteiligung von der Formel 1 und die Bank hat natürlich gesagt, was machen wir damit? Was machen wir plötzlich als Bank mit dieser riesen Beteiligung von der Formel 1? Und sie sind dann auf Bernie Ecclestone zugegangen und Bernie Ecclestone hat die gar nicht ernst genommen und hat gesagt, ja, ihr habt vielleicht die Mehrheit von der Formel 1, aber ihr sagt mir doch nicht, was ich zu tun habe. Ich bin Bernie Ecclestone und ich bin der Zirkusdirektor hier seit über 30 Jahren. Und dann hat die Bank gesagt, oh, jetzt haben wir aber ein Problem, weil natürlich die Bewertung dieser Anteile immer geringer wurde, weil man gemerkt hat, die haben zwar die Mehrheit, aber haben nicht die Macht. Und dann hat Gripkowski entschieden, er spielt Hardball mit Bernie und legt sich mit Bernie Ecclestone an. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige in der Bank waren, die gesagt haben, oh Gott, jetzt legt er sich mit dem mächtigen Paten der Formel 1 an. Aber Gripkowski hat dann entschieden, wir gehen juristisch gegen Ecclestone vor. Der soll jetzt alle Geschäftsgeheimnisse und alle Geschäftspraktiken und die Zahlen, die richtigen Zahlen offenlegen. Und dann ist er vor ein Gericht in London gezogen. Und dann hat Bernie Ecclestone plötzlich gemerkt, oh, der Provinz Heini von der Bayern LB, der meint das wirklich ernst. Und Gripkowski ist knallhart bei Meetings gegen Bernie Ecclestone vorgegangen. Und er ist natürlich dann auch bei diesen Formel-1-Rennen dabei gewesen. Dann gab es mal eine legendäre Szene, weil in dem Reich von Bernie Ecclestone haben dann die mächtigsten Formel-1-Manager dort gesessen und haben so eine große Runde mit Stühlen gehabt. Und ein Stuhl war immer für Bernie reserviert. Ein ganz besonderer Stuhl. Und Gripkowski kam in diese Runde rein. Bernie war noch nicht da. Die anderen Manager saßen da schon. Und Gripkowski hat sich auf den Stuhl von Bernie gesetzt. Und alle dachten, oh Gott! Und dann kam Bernie kurz danach rein und war fuchsteufelswild, dass dieser Provinzbanker von der Bayern LB ihn so dermaßen vorführt, dass er auf dem Stuhl sitzt. Das ist natürlich nur eine kleine Anekdote. Das zeigt aber, dass es plötzlich ein Riesenduell um die Macht bei der Formel 1 gab zwischen Gerhard Gripkowski und Bernie Ecclestone.
Und Bernie Ecclestone, der Rennchef, der aber nicht eben Mehrheitseigner ist, der merkt jetzt, die Luft wird irgendwie dünn. Was macht er?
Also Ecclestone ist mit allen Wassern gewaschen und man hat ihm auch immer sehr viel zugetraut. Man hat auch gedacht, naja, ob der immer so zu legalen Mitteln greift, weiß man nicht. Er ist zwar nie erwischt worden, aber Gripkowski hat dann ausgesagt, dass er bei seiner Joggingrunde morgens von Schlägern bedroht worden sei. Und er vermutet, dass da Ecclestone dahinter steckt. Ecclestone hat das zwar zurückgewiesen, aber da hat man gesehen, dass diese Auseinandersetzung wirklich an Härte gewinnt.
Ja, da wird's richtig, richtig schmutzig. Aber das ist jetzt dann auch so der vorläufige Höhepunkt dieses Machtkampfs zwischen dem Banker und dem Formel-1-Chef. Denn auf einmal, im Jahr 2005, so Ende des Jahres, tritt ein sehr verdächtiger Frieden ein im Reich der Formel 1.
Ja, unglaublich. Die Mitarbeiter von Gripkowski, die ihn ja immer erlebt haben, dass er wirklich knallhart gegen Ecclestone vorgeht, erleben plötzlich einen Gripkowski, der super nett über Bernie redet, der sagt, ah, ich fliege am Wochenende nach London zu Bernie und treffe ihn. Und plötzlich ist da eine Harmonie zwischen den beiden da. Und alle fragen sich, was ist denn hier los? Zwischenzeitlich ist ein sehr lukratives Angebot reingekommen von einem Private Equity Fonds, CVC heißen die. Die sind relativ groß in der Wirtschaftswelt unterwegs und die haben plötzlich eine Wahnsinnssumme von knapp 1 Milliarde Euro angeboten für die Rechte. Und da hat natürlich die Bayern LB gedacht, oh, das ist ja super, dann kommen wir raus zu einem Preis, den wir uns vielleicht vorher gar nicht so vorgestellt hatten. Und plötzlich kuschelten die vorherigen Gegner Bernie und Gerhard Gripkowski miteinander, waren total nett zueinander und haben dann in der Endphase des Deals alles nur noch unter vier Augen gemacht. Und das war natürlich den Mitarbeitern der Bayern LB total verdächtig, als es hieß, nein, ihr müsst alle nicht dabei sein bei den Meetings. Man muss sich ja vorstellen, bei so einem großen Verkaufsprozess sind ja total viele Leute involviert, Analysten, Juristen und was weiß ich nicht alles. Und Gerhard hat gesagt, nein, nein, ich mache das alles mit Bernie hier unter vier Augen. Und es kam dann wirklich zu diesem Deal, dass die Bayern LB diesen Anteil an der Formel 1 im Jahre 2006 dann endgültig an diese Private Equity Bude verkauft hat für knapp 1 Milliarde Euro.
Also Ende 2005 ist die Bayern LB raus. Kripkowski ist erstmal nicht mehr der große Mann der Formel 1, weil Anteile gehören der Bank ja nicht mehr. Er bleibt dann noch ein paar Jahre bei der Bayern LB, ich glaube 3 Jahre ungefähr, und steigt dann aus. Und dann kommt das Jahr 2011 und die Staatsanwaltschaft. Und die wird jetzt auf Kripkowski auf einmal aufmerksam. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen und das kostet auch gar kein Geld. Die einfachste Variante, teilt diesen Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann sprecht mit euren Freunden drüber, mit euren Kollegen, mit Verwandten oder teilt es einfach ganz simpel in eurer Instagram-Story. Die zweite Sache ist, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch ganz einfach diesem Podcast bei Spotify oder bei iTunes folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Eigentlich war wieder alles so wie beim Alten. Bernie Ecclestone hatte die Macht bei der Formel 1. Es war jetzt ein neuer Besitzer drin. Die Bayern LB war raus, Kripkowski auch. Und plötzlich ist die Staatsanwaltschaft über ominöse Zahlungen gestolpert. Zahlungen an eine Stiftung in Österreich. Es ging um Zahlungsströme über die British Virgin Islands, also eine Steueroase in der Karibik. Und es kam dann heraus, dass Kripkowski hohe Beträge erhalten hat und man wusste nicht ganz genau, woher das kommt. Und da begannen dann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und die haben relativ schnell rausbekommen, wie dieses ganze System funktioniert hat.
Und die Staatsanwaltschaft, die wird dann auch ziemlich schnell aufmerksam auf Bernie Ecclestone. Was hat der mit diesem Geld? Ich glaube, es waren erstmal Verdacht 50 Millionen. Was hat der damit zu tun?
Es kam heraus, dass Ecclestone eine Stiftung hatte in der Karibik. Und über diese Stiftung hat er dann Gelder an eine Stiftung von Kripkowski in Österreich, die den schönen Namen Sonnenschein hatte, transferiert. Und es ging um 44 Millionen Dollar, die dort angekommen sind in 2 Tranchen. Und das hat die Staatsanwaltschaft gesehen und hat gesagt, wie kann es sein, dass Geld aus dem Reich Ecclestone an Kripkowski kommt? Und was hat das möglicherweise mit dem Verkauf der Bayern LB zu tun? Und da kam natürlich sehr, sehr schnell der Verdacht auf, dass es sich um einen Korruptionsfall handelt. Und Kripkowski ist dann auch sehr schnell in Untersuchungshaft gekommen.
Es gibt jetzt 2 Theorien. Fangen wir mal mit der Bestechungstheorie an. Kannst du das nochmal ein bisschen darlegen? Also wofür hat der das Geld bekommen? Was vermutet die Staatsanwaltschaft da?
Kripkowski war der entscheidende Player beim Verkauf der Formel 1 Anteile. Und wir haben eben auch berichtet, dass er die letzten Verhandlungen immer unter 4 Augen gemacht hat. Und der Verdacht der Staatsanwaltschaft war natürlich, dass Kripkowski Geld verlangt hat, beziehungsweise Ecclestone ihm angeboten hat. Also dass Kripkowski Geld dafür bekommen hat, dass dieses Geschäft zustande gekommen ist, weil der neue Besitzer hat den Bernie Ecclestone dann relativ schnell an seiner Machtposition gelassen. Und deswegen war natürlich der Verdacht da, hier wurde jemand bestochen mit einer hohen Millionensumme, damit das Geschäft im Sinne von Bernie Ecclestone abläuft. Weil Bernie Ecclestone war wirklich in der Phase dieses Verkaufes in großer Gefahr, weil er nicht nur seine Macht möglicherweise verloren hätte, sondern die Autokonzerne waren auch dabei zu überlegen, ob sie eine alternative Formel 1 aufbaut. Also sein ganzes Lebenswerk war in Gefahr und deswegen vermutete die Staatsanwaltschaft, dass es dort zu einem Bestechungsfall gekommen ist. Aber es war halt so, dass Kripkowski von vornherein die Aussage verweigert hat. Das heißt, sie mussten sich über die Zahlungsströme und über verschiedenste Sachen dem Fall annähern. Und es war halt eine sehr mühsame Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft.
Also quasi, wenn du deinen Gegner nicht erledigen kannst, kaufst du ihn dir. Das ist so die Idee, die hinter dieser Theorie steckt. Es gibt aber auch Gründe, warum diese Theorie vielleicht doch nicht so haltbar ist, denn es war ja klar, die Bayern LB wollte langfristig aus der Formel 1 raus. Die wollten diese Anteile, die ihnen per Zufall zugefallen sind, ja verkaufen. Und da kam ein Investor, der einen sehr guten Preis auf den Tisch gelegt hat. Also man kann da durchaus auch sagen, warum hätte da irgendjemand jemanden schmieren sollen? Der Preis für die Bayern LB, der war ja eigentlich gut genug. Und deswegen gibt es jetzt auch Raum für eine zweite Theorie, warum diese ominösen 44 Millionen geflossen sind. Und diese Theorie, die liefert Bernie Ecclestone in seiner Verteidigung. Welche ist das?
Dass er von Grybkowski erpresst worden ist. Weil das Geld ist ja aus dieser Familienstiftung von Bernie Ecclestone gekommen, die heißt Bambino. Und er hatte das Geld in der Karibik geparkt und ist an seine damalige Frau und die Kinder übergeben. Und möglicherweise hätte er mit dieser ganzen Konstruktion ein Steuerproblem gehabt. Er hat dann später ausgesagt, wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, ihn da anzuschwärzen, dann hätte er sein ganzes Vermögen verloren. Es geht um einen Milliardenbetrag, der in der Karibik geparkt worden ist. Und Grybkowski hat offenbar davon gewusst und hat immer so subtil, laut Ecclestone, gedroht, dass das Ganze möglicherweise auffliegt, wenn er nicht gut behandelt wird von Ecclestone. Und Ecclestone hat dann in seiner, muss man ja schon fast sagen, Patenmanier gesagt, irgendwann zu Grybkowski, ich werde für dich sorgen. Und Ecclestone hat das halt so interpretiert, dass er gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass ich ihn loswerde, weil der fühlte sich erpresst von Grybkowski. Der hatte das Gefühl, der Grybkowski will ihn hochnehmen lassen mit dieser ganzen Steuerkonstruktion und dann ist er quasi weg vom Fenster und verliert sein Geld und verliert alles. Deswegen hatte er offenbar Angst vor Grybkowski, also die Erpressungsnummer.
Hältst du diese Theorie für realistisch? Denn ein Bernie Ecclestone, der vor irgendwas Angst hat, das klingt in meinen Nicht-Formel-1-Kenner-Ohren jetzt erstmal komisch.
Nein, das war vorgeschoben, bin ich fest von überzeugt. Das war ein taktisches Manöver, weil die Anwälte haben ihn natürlich auch beraten, weil die andere Geschichte, da geht es im Endeffekt darum, ob du jemanden bestochen hast. Und wenn du sagen kannst, oh, ich fühlte mich von dem erpresst und dann habe ich ihm das Geld rübergeschoben, ist alles nicht so schön, aber ist juristisch natürlich überhaupt nicht so problematisch wie ein Bestechungsfall. Und deswegen hatte er das vorgeschoben, aber die Staatsanwälte haben ihm von vornherein nicht geglaubt. Dann kommt Grybkowski vor Gericht und er schweigt weiterhin vor Gericht. Und man merkt halt richtig beim Prozess, wie schwierig das ist, sich der Wahrheit da auch zu nähern, weil alle ja irgendwie schweigen und Bernie Ecclestone hat diese tolle Geschichte mit der Erpressung erzählt. Und nach 8 Monaten Verhandlungsdauer in diesem sehr spektakulären Korruptionsprozess bricht Grybkowski plötzlich sein Schweigen und packt aus. Und das macht er nicht, weil er plötzlich sagt, ah, die Wahrheit ist mir jetzt total wichtig, sondern weil das Gericht vorher gesagt hat, sie folgt eher der Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass es sich um Untreue und Bestechlichkeit handelt und es drohen ihm über 10 Jahre Haft. Und in dem Moment sagt er sich, okay, dann muss ich meine Taktik ändern, haben ihm wahrscheinlich die Anwälte logischerweise auch dazu geraten. Und dann im Sommer 2012 bricht er sein Schweigen, legt ein umfassendes Geständnis ab. Und was macht er? Er belastet natürlich seinen Gegner, Bernie Ecclestone, und erzählt, ja, die Geschichte mit der Erpressung war halt keine Erpressung, sondern das Ganze war eine Bestechung. Und er war derjenige, der dort ins Visier geraten ist von Ecclestone und man stand vor der Frage Krieg oder Kooperation und dann hätte Ecclestone ihm angeboten, dass er einen Beratervertrag bekommt und da hat Ecclestone ihm dann ein verlockendes Angebot offenbar gemacht.
Und da haben wir auch einen Auszug da von der Süddeutschen Zeitung, die diese Recherchen in diesem Fall wirklich maßgeblich vorangetrieben hat. Und die Reporter, die waren im Gerichtssaal und haben diese Szene mal aus ihrer Sicht geschildert, wie Grybkowski da von dem entscheidenden Treffen mit Bernie Ecclestone berichtet. Und in diesen Auszug aus dem Artikel der SZ, in den hören wir jetzt einmal rein.
Als Grybkowski glaubte, den Kampf zu gewinnen, habe Ecclestone ihn im Mai 2005 nach London eingeladen. Er sagte, er werde mir jetzt mal erklären, wie das Leben ist. Ecclestone habe gedroht, falls ihn die Eigentümer nicht in Ruhe ließen, werde er seine eigene Formel 1 aufbauen. Mit allen Teams, allen Strecken und allen Sponsoren. Grybkowski sagt, in ihm sei ein Film abgelaufen. wie er gekämpft habe all die Jahre für die Landesbank, offenbar vergeblich. Ohne Erfolg, ohne Anerkennung, nicht mal einen Bonus wollte ihm die Bank zahlen. Ecclestone habe dann gesagt, wenn du die Formel 1 verkaufst und mir hilfst, beschäftige ich dich später als Berater. Rybkowski nahm an. Erst später, sagt er, habe er gemerkt, in welchen Interessenkonflikt er geraten sei. Er musste die Bank vertreten und durfte Ecclestone, meinen künftigen Chef, wie er sagt, nicht verprellen. Natürlich ging es nicht gut.
Und der Rybkowski hat dann in den weiteren Vernehmungen dann nochmal mehr Details zu dieser ganzen Bestechungsgeschichte geliefert. Und dann gab es so eine Szene, die ist wirklich filmreif. Dann hat Ecclestone, als es dann darum ging, ja, wir machen jetzt einen Beratervertrag und über welche Summe reden wir, hat Ecclestone dann einfach nur zu Rybkowski gesagt, tell me a number, also sag mir eine Zahl. Und dann hat Rybkowski überlegt und er sagte 50, also 50, 50 Millionen. Am Ende sind es dann 44 Millionen gewesen. Ist ein bisschen weniger.
Aber immer noch nicht schön.
Aber immer noch eine ganze Menge. Aber es sind natürlich auch Sachen dabei, also diese Stiftung, an die das Geld geflossen ist in Österreich. Das war eine Stiftung mit dem Namen Sonnenschein, die haben sich zum Ziel gesetzt, krebskranke Kinder zu retten. Und das ist natürlich echt ein Stück schäbig, dass das quasi missbraucht worden ist, um dort dieses Geld zu parken. Und das war natürlich für Rybkowski auch imagemäßig eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz, das Geständnis hat ihn dann dazu gebracht, dass er nur zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden ist, wegen Steuerhinterziehung, Bestechlichkeit und Untreue. Und dass er dann durch seine Kooperation, weil er dann noch mehr erzählt hat, dann auch schneller aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist. Aber der entscheidende Punkt ist dann gewesen, dass die Staatsanwaltschaft natürlich gesagt hat, wenn der Rybkowski das sagt, und es war alles relativ glaubwürdig mit dieser Bestechungsaffäre, dann müssen wir natürlich auch knallhart gegen Bernie vorgehen.
Ja, Ecclestone, der bangt jetzt um sein Lebenswerk. Aber ich muss noch einmal kurz zu Rybkowski springen. Weiß man, was mit dem Geld passiert ist? Ist das bei den krebskranken Kindern angekommen, dieses dreckige Formel-1-Geld? Oder ist das nachvollziehbar, was damit geschehen ist?
Meines Wissens ist das Geld nicht bei den krebskranken Kindern angekommen, sondern es ist dann relativ schnell von der bayerischen Justiz gefändet worden und er musste dieses Geld quasi dann zurückgeben und die Bayern LB hat ihn natürlich auch auf Schadensersatz verklagt. Also seine Vermögensverhältnisse, er hat ja davon geträumt, in die Formel 1 einzusteigen und da auch an der Seite von seinem vorherigen Gegner Bernie Ecclestone eine wichtige Rolle zu spielen. Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich gewesen. Ne? Bernie Ecclestone hat natürlich ihm nur den Beratervertrag gegeben, damit er ihn aus dem Weg räumt. Und Rybkowski hatte offenbar auch seine Möglichkeiten völlig überschätzt, weil er hatte dann diesen Beratervertrag, er hatte das Geld, aber Bernie hat ihn überhaupt nicht mehr ernst genommen.
Ich finde, das klingt fast so, als hätte Bernie ihn eigentlich vor allem mit dieser Big Shot-Rolle in der Formel 1 bestochen. Also es hört sich fast so an, als wäre es dem Rybkowski gar nicht so krass ums Geld gegangen. Natürlich 50 Millionen, damit kann man sich in der Formel 1 auch viel kaufen, aber dem schien es ja wirklich auch darum zu gehen, einfach eine große Nummer zu sein.
Ich glaube, es ist beides. Es ist das Geld und die große Nummer, weil er war bei der Bayern LB. Also nichts gegen die Landesbanken, ein wichtiger Stützpfeiler unserer Finanzsituation in Deutschland, aber das war natürlich wenig glamourös. Und sie haben auch immer gesagt, ja, der Rybkowski ist ja ein Deutschbanker. Also er kommt von der Deutschen Bank und das sind die Jungs, die wollen halt ordentlich Bonus machen, die wollen gewinnen, die wollen große Deals machen. Und da passt er auch nicht so ein bisschen rein in diese Welt der Bayern LB. Ist ja eine staatliche Bank. Und Rybkowski wollte natürlich eine große Rolle spielen und dann dieses verlockende Angebot in der Formel 1, wo er ja schon reingerochen hat und gemerkt hat, boah, ist das toll, da sind immer die Rennen und da ist Champagner und Luxus und tolle Frauen und alles drumherum. In diese Welt, da eine große Rolle zu spielen, das war natürlich sein großer Traum. Und Bernie Ecclestone in seiner unnachahmlichen, raffinierten Art hat ihn da wirklich auch ein Stück reingelegt. Nicht ein Stück, der hat ihn richtig reingelegt, hat ihm zwar das Geld besorgt, aber die Macht wollte er überhaupt nicht abgeben.
Und zur Bayern LB muss man noch sagen, da gibt es ein Detail, das jetzt im späteren Verlauf der Folge auch nochmal wichtig ist. Die Bayern LB ist eine Staatsbank, nicht ein Unternehmen der freien Wirtschaft, sondern eine Staatsbank. Und das heißt, Rybkowski ist nicht irgendein Manager, er ist Amtsträger. Und deswegen ist diese Strafe am Ende auch so hart, diese 8,5 Jahre. Und dieser Titel des Amtsträgers, das macht halt einen Unterschied, wen du da bestichst, ob du einen Beamten bestichst oder irgendeinen Unternehmer. Und dieser Fakt, der wird jetzt gleich nochmal wichtig. So, jetzt kommen wir aber zu Bernie Ecclestone.
Ja.
Dem müssen nämlich jetzt eigentlich die Knie schlottern, denn es ist klar, es könnte jetzt zum Prozess kommen. Und kommt es auch soweit?
Ja, es kommt soweit. Und aber das Spannende ist ja eigentlich, dass Bernie Ecclestone ja eigentlich schon dachte, er hätte alles beiseite geschafft. Der Gripkowski ist weg. Er war ja schon mal in so einer Situation, wo er quasi fast die Macht verloren hat. Und jetzt kommt er natürlich an einen Punkt, der noch viel schlimmer ist, weil wenn er vor Gericht landet, dann hat das natürlich ganz andere Ausmaße, als wenn er von der Bayern LB damals rausgekauft worden wäre. Und es kommt zum Prozess. Es dauert aber. Es dauert echt richtig lange. 2014 wird die Anklage dann erhoben und es kommt zu dem Prozess in München. Und dann kommt der Auftritt von Bernie Ecclestone. Und er bleibt bei seiner Linie, er bleibt bei dieser Argumentation, es war keine Bestechung, weil dann wäre es ja auch eine Bestechung von Amtsträgern, das wäre für ihn auch viel schlimmer gewesen vom Strafmaß. Er bleibt bei seiner Argumentation, dass er von Gripkowski erpresst worden ist und wegen dieser ganzen Steuergeschichte einfach Angst hatte, das zu verlieren.
Bevor wir jetzt gleich darauf schauen, wie das Gericht dann sein Urteil spricht und wie es für Bernie Ecclestone ausgeht, müssen wir, glaube ich, nochmal schauen, was jetzt auf dem Spiel steht. Nämlich, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja dieser ganze große Zirkus. Da gibt es ja jetzt sehr viele Leute in wichtigen Positionen, die auf diesen Prozess schauen und sich denken, oh mein Gott, hoffentlich geht das gut, denn hier steht richtig viel auf dem Spiel. Sprich, vor allem auch die Autokonzerne. Was sagen die eigentlich dazu?
Die Situation war damals so, dass Daimler sehr, sehr besorgt war. Also Daimler mit Mercedes am Start, eigentlich mit der wichtigste Player im Formel-1-Zirkus, die waren sehr besorgt, weil die haben natürlich strenge Compliance-Vorschriften. Und wenn es zu einer Verurteilung in einem Schmiergeldprozess, in einem Korruptionsprozess kommt, dann müssen sie sofort handeln und Bernie Ecclestone rauswerfen. Und dann wird natürlich ein ganz anderer Blick auf diese tolle Glitzerwelt Formel 1 geworfen, weil dann hat man das Gefühl, aha, also die Entscheidungen und Machtverhältnisse, die werden sich alle mit Geld gekauft. So läuft das also dort im Business. Das ist natürlich schlimm. Dann war der VW-Konzern damals in Lauerstellung. Ferdinand Piëch, der mächtige Patriarch im VW-Konzern, hatte schon immer gerne geliebäugelt mit dem Einstieg in die Formel 1. Aber, weil er auch so ein Alpha-Tier ist, der wollte nicht so lange Bernie Ecclestone da am Ruder ist. Und der hatte schon darauf gehofft, dass Bernie Ecclestone in München verurteilt wird, dass er deswegen vom Formel-1-Zirkus rausgeschmissen wird. Und dann kommt die große Stunde vom VW-Konzern. Audi und Porsche, die beiden wichtigsten Marken dort im Konzern, haben schon an einem Projekt für die Formel 1 gearbeitet. Aber dann kam doch alles ganz anders.
Dann richten sich alle Blicke nach München auf die Richter, die dort kurz davor stehen, ein Urteil zu fällen. Was passiert da in München?
Die Anklage lautete damals Anklage wegen Bestechung in einem besonders schweren Fall. Und es gab mehrere Verhandlungstage. Und bei diesen Aussagen taten sich da schon ein paar Probleme auf. Weil wenn Bernie Ecclestone an seiner Argumentation festhielt, war es halt die Frage, kann man ihn wirklich verurteilen? Weil es gab ja in dem Sinne keine Smoking Gun. Kein entscheidendes Schriftstück, wo drauf stand, hier Bernie zahlt 50 Millionen dafür, dass der Verkauf so läuft an Gripkowski und so weiter. Es gab nicht den entscheidenden Beweis. Es gab natürlich sehr, sehr viele Indizien. Und Gripkowski ist ja dann auch verurteilt worden wegen vieler Indizien, aber auch, weil er ein Geständnis abgelegt hat. Und Ecclestone blieb bei seiner Marschroute, diese Bestechung nicht zuzugeben. Und dann hat er aber gemerkt, dass der Druck aus der Formel 1 immer größer wurde. Und dass die gesagt haben, das kann nicht angehen, dass die Formel 1 ja quasi auch vor Gericht steht und die ganzen Geschäftspraktiken. Und dann gab es einen Ausweg, den er gewählt hat. Das gibt es häufiger bei Wirtschaftsprozessen, aber nicht in dieser Dimension. Und zwar gab es einen Deal. Das hört sich immer so ein bisschen abschätzig an, aber das wird häufiger gemacht bei Wirtschaftsprozessen, wo man merkt, okay, da liegen sehr viele Indizien vor und dann kann man den Prozess abkürzen. Das gibt es im kleinen Bereich, wo sich der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft auf einen Deal einlassen und das Gericht segnet es dann ab. Die Dimension, über die wir hier sprechen, ist natürlich gewaltig. Also, die Anwälte von Ecclestone haben mit der Staatsanwaltschaft darüber verhandelt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diesen Prozess abzukürzen. Und die Staatsanwaltschaft hatte natürlich den Sinn, möglichst viel Geld rauszuholen. Und Bernie Ecclestone wollte sich natürlich von diesem Prozess freikaufen. Ist alles möglich. So, und dann, das war dann das Spektakuläre, ist dann bekannt geworden, wie hoch die Summe bei diesem Deal ist. Die ist dann an die Öffentlichkeit gekommen und wir reden hier dann über 100 Millionen Euro, die rausgekommen sind. Oh. Eine Wahnsinnssumme.
2 Jahresgehälter von Lewis Hamilton.
2 Jahresgehälter von Lewis Hamilton. Den Bernie Ecclestone hat es nicht umgebracht, muss man sagen, finanziell. Ja. Der ist mehrfacher Milliardär. Aber es ist natürlich eine Wahnsinnssumme, die da in die Staatskasse von Bayern reingegangen ist. Es ist halt die Möglichkeit, nach dem Paragraph 153a des Strafgesetzbuches bei solchen Verfahren gegen Geldauflage den Prozess einzustellen. Man muss natürlich dann immer auch die Schwere der Schuld sehen. Also bei irgendwelchen Tötungsdelikten geht so etwas natürlich nicht. Aber bei Wirtschaftsprozessen ist das möglich. Es gab natürlich eine große Kritik nach diesem Deal, weil viele gesagt haben, Mensch, die Reichen kaufen sich von ihrer Schuld frei. Und an dieser Kritik ist natürlich auch was dran.
Was passiert dann mit diesen 100 Millionen Euro?
Die werden dann in die Steuerkasse fließen und der Freistaat Bayern kann das dann verwenden. Und das sind natürlich gigantische Summen, über die wir da sprechen. Und es ist natürlich ein Erfolg für die bayerische Justiz, dass man den Bernie Ecclestone so in die Enge getrieben hat, dass er so viel Geld zahlen musste. Er selber hat auch einen Vorteil davon, weil er ist nicht vorbestraft. Ja. Er konnte seinen Job als Formel 1 Zirkusdirektor, Formel 1 Pate weitermachen. Und die Autohersteller waren auch, bis auf VW, die konnten da nicht einsteigen, aber die anderen haben auch gesagt, okay, der ganze Schmiergeldprozess ist vorbei und wie es halt so häufig ist, dann geht man schnell zum Alltag über und dann ging die Gewinnmaschine, die Geldmaschine, Formel 1 einfach weiter.
Das finde ich echt erstaunlich. Nach so einer Schmierengeschichte, dass Bernie Ecclestone einfach so wieder zurückkehrt und weiterhin Formel 1 Rennchef ist, obwohl das ja wirklich schon Flecken auf seine Biografie geworfen hat.
Der hat jemanden gekauft mit viel Geld, um seine Interessen durchzusetzen. Das ist Korruption pur, was da abgelaufen ist, auch wenn er dafür nicht verurteilt worden ist. So, und dass derjenige damit durchgekommen ist, ist natürlich auch eine Schweinerei, muss man ganz klar sagen. Interessanterweise ist er nicht über die Korruption gestürzt, sondern wenige Jahre später ist er dann abgesetzt worden, dann doch nach über 40 Jahren an der Spitze der Formel 1, weil es einen neuen Besitzer gegeben hat und der hat dann nicht mehr auf Bernie Ecclestone gesetzt. Aber in dem Zeitraum war er dann schon 87 Jahre alt und da ist dann auch in Ordnung, mal in Rente zu gehen.
Aber man muss schon sagen, Bernie Ecclestone geht als Gewinner aus diesem Zweikampf hervor, denn das Prinzip gewinnen um jeden Preis, selbst wenn es 100 Millionen Euro kostet und du irgendwie mutmaßlich eine Schlägertruppe losschickst, um deinen Gegner zu beeinflussen, dieses Prinzip, das geht am Ende auf.
Bernie Ecclestone hat gewonnen. Die Korruption hat sich durchgesetzt, das Geld hat gewonnen und die Moral ist auf der Strecke geblieben, ganz klar.
Auf der Rennstrecke.
Auf der Rennstrecke, genau.
Aber man muss sagen, ich meine, so einerseits die Formel 1 geht, finde ich, auch als Gewinner hervor, denn da ist nicht wirklich viel hängen geblieben von dieser Korruption. Aber sie hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren einfach fast so selbst abgeschafft, auch ohne diesen Korruptionsskandal. Also wenn man auf die Zahlen guckt, die Zuschauerzahlen, die sinken und auch die Quoten im Fernsehen, die sinken.
Ja, RTL hat sich dann ja entschieden, aus der Formel 1 auszusteigen. Sky zeigt jetzt die Live-Bilder. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Abgesang auf die Formel 1. Das ist immer noch eine große Gewinnmaschine. Es hängt immer sehr viel davon ab, auch in der Popularität hier in Deutschland, ob wir einen deutschen Hero dabei haben, der vorne an der Spitze mitfährt. Das haben wir momentan nicht. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Und ich glaube, die Faszination Formel 1, die ist so schnell nicht tot zu bekommen. Natürlich ist das ein bisschen anachronistisch. Alle Autokonzerne reden momentan davon, wie sie nachhaltig werden wollen, wie sie in die E-Mobilität investieren wollen, wie sie das ausbauen wollen. Und dann knattern da Leute mit viel Benzin über die Rennstrecke. Das ist natürlich nicht in dieser Welt. Aber vielleicht ist es auch gerade der Reiz deswegen.
Der Nachfolger, der steht ja schon in den Startlöchern, nämlich die Formel E. Ich war da mal in Berlin und ich muss sagen, das ist genau dasselbe Prinzip. Also wahnsinnig viel Glitzer und Glamour und Champagnerbar. Und wenn man dann mit Presseausweis da hinten im VIP-Bereich auch mal reinkommt, da sieht man dann auch so Leute wie Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, die sich da mit irgendwelchen Prominenten ablichten lassen. Also das System Formel 1, das geht weiter, nur, glaube ich, mit Elektromotoren irgendwann dann vielleicht.
Aber es ist doch ganz leise dort bei diesen Formel-E-Rennen, oder?
Ja, das quietscht so komisch. Man hört dann nur die Reifen.
Also von daher, der Motorsport kann da möglicherweise überlegen. Wir haben ja heute gesagt, gewinnen um jeden Preis ist so ein bisschen das Motto des Podcastes. Und ich finde schon, dass die Mittel, die hier eingesetzt werden von dem Ecclestone und die auch öffentlich geworden sind, man weiß ja gar nicht, was der sonst noch alles so gemacht hat, dass das schon etwas ist, was halt einfach nicht geht. Aber wir erleben das ja auch beim Fußball, wenn es dort zu Korruptionsfällen gibt, wie bei der WM-Affäre oder der FIFA-Affäre. Die Leute lieben halt den Sport, ob es jetzt Formel 1 oder Fußball ist. Und sie verzeihen auch den Protagonisten sehr viel. Wenn ich mir überlege, dass Herr Beckenbauer immer noch bei vielen Leuten sehr beliebt ist, obwohl er eigentlich auch korrupt ist, jetzt wahrscheinlich juristisch nicht in Ordnung, aber an der Grenze dazu unterwegs war. Und am Ende siegt der Sport und die Begeisterung für den Sport und da wird auch viel mehr verziehen.
Der Sommermärchenprozess, der ist, glaube ich, auch echt guter Stoff für unsere zweite Staffel. Kajan, vielen lieben Dank für die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit kommen wir auch schon zur Ankündigung für die kommende zweite Staffel, dann ab Folge 11 im Mai. Da gibt es Neuigkeiten. Und zwar werde ich in der zweiten Staffel nicht mehr dabei sein. Der Grund ist, dass ich einen neuen Job antrete ab 1. Juni. Ich werde künftig für ein anderes Wirtschaftsmagazin schreiben und das kann ich dann nicht mehr so gut vereinbaren, auch zeitlich hier im Podcast mit dabei zu sein. Werde es aber natürlich als Fan und Hörerin weiterhin verfolgen. Wenn ihr mit mir im Kontakt bleiben wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Twitter oder LinkedIn folgen. Hanna Schwer, da werde ich auch demnächst mal posten, was ich denn genau in Zukunft mache. Und ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt oder Rückmeldung, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@businessinsider.de. Wir freuen uns über Mail. Wir haben auch eine tolle Nachfolgerin für mich gefunden, die wird sich dann demnächst auch mal vorstellen. Die liest auch bei den Mails mit und beantwortet sie. Und damit tschüss und toll, dass ihr bis Folge 10 dabei geblieben seid.
Ich muss natürlich dann auch noch einen Satz dazu sagen, weil das war natürlich ein Vergnügen. Diese 10 Folgen mit dir gemeinsam zu machen, vom in der Gletscherspalte verschwundenen Tengelmann-Milliardär über die Sexaffäre bei VW bis heute zum Schmiergeldprozess bei der Formel 1. Das waren alles packende Geschichten und es hat so viel Spaß gemacht, sie mit dir zusammen zu erzählen. Es war mir ein großes Vergnügen und eine große Ehre. Danke, Hanna.
Danke, Kajan. Ich bin sicher, wir hören uns wieder.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.